Jeder muss neu und lebendig sein. Ist das nicht selbstverständlich? Wenn es um lebendige Steine geht, gibt es auch tote Steine für das Haus Gottes. Ich denke, der Liederdichter, der hat hier ein ganzes Stück Wahrheit zum Ausdruck gebracht. Normalerweise sollten die Gläubigen lebendig sein, aber auch der Herr Jesus sagt zu einer Gemeinde in der Offenbarung, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und das ist eine große Gefahr für jeden, auch von uns als Gläubigen. Wir müssen lebendig sein. Ich möchte mit uns heute einen kurzen Text betrachten aus dem Brief an die Kolosser. Und zwar Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis Kolosser 4, Vers 6. Kolosser Kapitel 3, ab Vers 12 bis 4, Vers 6. Hier sagt Paulus zu der Gemeinde in Kolossee: Zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertraget einander und vergebet einander. Wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über dies alles aber habet die Liebe, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Seid auch dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie sich's geziemt dem Herrn. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren und nicht mit Augendienerei, um der Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr von dem Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet. So dienet dem Herrn Jesus Christus, denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, behandelt eure Knechte gerecht und gleich, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Verharret im Gebet und wachet damit darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis Christi auszusprechen, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es so kundtue, wie ich es reden soll. Wandelt in Weisheit gegen die, welche außerhalb der Gemeinde sind, und kaufet die Zeit aus. Bis hierhin. Das Thema unserer heutigen Predigt geht vor allen Dingen hier aus Vers 23 aus. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Und in Vers 23 heißt es, und nicht für Menschen. Habt ihr auch schon mal diesen Ausspruch gehabt? Das ist doch Herzenssache. Von recht freundlichen Menschen hört man das manches Mal, oder von Hilfswerken, wenn irgendwelche guten Taten vollbracht werden, oder von Menschen, die uns vielleicht besonders gut gesonnen sind, oder vielleicht auch, wenn man andere beschenkt, dann hört man vielleicht manches Mal, nimm's halt, das kommt von Herzen. Das kommt von Herzen. Um Herzenssache oder um etwas, das von Herzen kommt, darum geht es auch in diesem Text, wenn wir da hineinschauen. Da geht es viel um die Sache des Herzens. Insbesondere möchten wir uns heute gerade hier mit dem Vers 23 beschäftigen. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und auch hier in Kapitel 3, Vers 17, wo es heißt, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Also wir sehen hier bereits schon, dass es hier in diesem Text nicht nur um eine gelegentliche Tat geht, die man halt mal so gelegentlich von Herzen tut oder die gelegentlich von Herzen kommt, sondern es geht hier um etwas Dauerhaftes. Hier lesen wir zweimal von immer, was immer ihr tut, das tut von Herzen. Also es geht nicht um eine Gelegenheitstat, sondern um etwas Dauerhaftes. Zunächst die Frage an uns, für wen gilt das? Was immer ihr tut. Natürlich gilt es den Gläubigen, das ist klar, aber es geht hier noch weiter in unserem Text, im Kontext, im Zusammenhang. Das finden wir hier eigentlich für den Vers 23, die Knechte. Die Knechte werden hier erwähnt, im engen Textzusammenhang. Weil in Vers 22 heißt es, ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Und dann heißt es, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wenn wir hier von Knechten oder von Knechten lesen, dann müssen wir heute von Arbeitnehmern ausgehen. Das sind Leute, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, dass die nicht mit Augendienerei arbeiten sollen, um Menschen zu gefallen oder nur um ihrem Chef zu gefallen, sondern von Herzen für den Herrn, um dem Herrn zu gefallen. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Doch wir stellen uns hier noch kurz die Frage, gilt es nur wirklich nur für Arbeitnehmer? Nein. In diesem Textausschnitt sehen wir noch mehr. Wenn wir diesen Textabschnitt etwas ausweiten, dann sehen wir, dass Paulus hier zuerst Frauen und Männer mit einbezieht, ab Vers 18, und dann lesen wir von Kindern und von Vätern. Wir lesen aber auch von Herren. Und da würden wir sagen, es sind heutzutage die Arbeitgeber, die eben auch wieder ihren Arbeitern gegenüber gerecht werden müssen. Und eben auch, wie es hier schon in Vers 17 bereits angekündigt ist, was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Also wir sehen, es geht nicht nur um Knechte oder beziehungsweise Arbeitnehmer, sondern es umfasst das ganze Familienspektrum, es umfasst Arbeitsverhältnisse, es umfasst Kinder, die in einer Familie sind oder auch in die Schule gehen. Paulus spricht hier eigentlich so rund um alles an. Und er sagt, was immer ihr tut, das soll auch unser erster Punkt sein. Was immer ihr tut, was schließt das Immertun ein? Das ist die weitere Frage. Was schließt das alles ein? Und ich denke, da können wir uns zunächst mal Gedanken drüber machen, was tun wir alles so über den Tag? Was tun wir in dem Bereich, wo uns Gott hineingestellt hat? Was hast du gestern getan? Was hast du bis jetzt heute schon getan? Oder was hast du heute noch vor? Was tust du heute noch? Oder was hast du morgen vor? Was hast du übermorgen? Was hast du nächste Woche vor? Und so weiter. Was immer ihr tut, sagt Paulus, schließt eigentlich alles mit ein. Alles, was wir tun. Und da sagt er, das tut von Herzen als für den Herrn. Die Frage, ob wir immer alles für den Herrn tun, was wir tun. Wenn ich morgens schon aus dem Bett aufstehe und Kaffee mache, mich wasche, oder ob wir in der Familie füreinander da sind oder im Berufsleben oder die Frauen, die für Kinder zu sorgen haben und die Väter, tun wir das alles für den Herrn. Die Aufforderung des Wortes Gottes schließt keinen aus. Schließt nichts aus. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Oder was immer ihr tut in Wort, da geht es selber noch in die Worte über, hier in Vers 17, was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Es ist also nicht einmal ein Wort davon ausgeschlossen, das uns aus unserem Mund herausgeht. Was immer ihr tut in Wort oder Werk. Also das ist schon sehr, sehr eng gebündelt und lässt uns eigentlich fast keine Freiheit mehr für uns selber, mal so gesehen. Hier ist eigentlich unser ganzer Lebensinhalt mit eingeschlossen, in diesen paar Versen. Das ganze Leben ist hier eingepackt. Ob wir morgens aufstehen, ob wir die Zähne putzen, ob wir frühstücken oder ob wir das Mittagessen einnehmen und bereiten, alles sollen wir für den Herrn tun. Oder ob es die Kommunikation ist untereinander, in Wort oder Werk ist alles eingeschlossen. Ob es die allgemeinen Dinge gibt, die es im Alltag zu erledigen gibt, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, alles, alles ist Herzenssache für den Herrn. Alles, was wir tun, sollte eben in entsprechender Herzenshaltung und Ausrichtung in Bezug auf den Herrn getan werden. Wir sollten immer im Gedächtnis behalten, das, was ich tue, das soll nicht irgendwie getan werden. Oder ich soll nicht nach meinen eigenen Motiven und Gedanken handeln, sondern ich soll mich nach dem Herrn ausrichten. Wie will er es haben? Was soll ich überhaupt tun für ihn? Das ist entscheidend. Was ist sein Wille? Vielleicht können sich noch einige von uns an die Predigt vor 14 Tagen erinnern. Unser Thema war ja damals ein Brief Christi. Ein Brief Christi sein. Und das ist in ganz nahem Bezug zu einem Brief Christi zu sein. Wir können nämlich letztendlich nur ein Brief Christi sein, wenn wir von Herzen das leben und das tun, was er uns in seinem Wort zeigt, in seinem Brief. Und aus seinem Brief werden wir wieder ein Brief für ihn in dieser Welt. Unser Leben muss von Jesus Christus, oder ich möchte vielmehr sagen, einerseits in der Verbindung zum Herrn Jesus Christus, aber auch von seinem Wort durchdrungen sein. Wenn unser Herz nicht durchdrungen wird von seinem Wort, dann werden wir nie die Art Jesu annehmen in unserem Leben. Und wir werden unser Leben auch nicht so gestalten, wie es Gott von uns haben will. Unser Leben muss von Jesus Christus und seinem Wort durchdrungen und geprägt sein. Und es ist immer wieder die Frage, sieht man das in unserem Leben? Sieht man das bei dir und bei mir? Sieht man da etwas von seiner Art, von Jesus Christus? Nicht von dir, von deinem alten Adam, nein, von Jesus. Von deiner neuen Kreatur. Mit welcher Herzenshaltung tun wir das, was wir tun? Mit welcher Herzenshaltung tust du das, was du tust? Tust du, was immer du tust, als alles für den Herrn? Und dann kommt noch die Frage, wer soll bei dir oder bei mir groß rauskommen? Möchten wir uns selber groß machen? Möchten wir gut rauskommen? Oder möchten wir, dass Jesus groß rauskommt in unserem Leben? Möchtest du lieber zurückstehen und Jesus groß machen in deinem Leben? Oder möchtest du groß rauskommen und Jesus soll immer klein bleiben in deinem Leben? Ist es nicht so, dass immer wieder wir die Beachtung haben wollen? Unser Fleisch, es treibt uns ja ständig zu an. Ja, da hast du wieder einen Nachteil bekommen und dort war wieder etwas und da hast du wieder bist nicht so behandelt worden, wie du dir es gewünscht hättest. Unser Fleisch und der Teufel, die schüren uns immer an, dass wir, unser alter Adam, höchste Beachtung bekommt. Dann heißt es, jetzt habe ich wieder dies und jenes getan und was tun die anderen oder welchen Lohn habe ich davon oder welchen Dank? Und wenn wir schon mal etwas getan haben, vielleicht mal für den Herrn, dann ist es uns vielleicht immer noch wichtig, dass die anderen auch ja davon erfahren, was ich getan habe, damit ich auch einen Dank und ein Lob bekomme. Ich habe da was Interessantes von Charles Haddon Spurgeon gelesen. Der sagte einmal, es ist bei manchen Christen ein sehr betrübender Fehler, dass sie eigentlich nichts tun können, ohne dass alle Welt davon Kenntnis nehmen muss. Er sagt dann, die Henne auf dem Hühnerhof hat ein Ei gelegt und sie ist so stolz auf ihre Tat, dass sie durch ihr Gackern alles ankündigen muss. Und dann sagt er, jedermann muss von diesem Ei erfahren, bis die Neuigkeit in der ganzen Umgebung bekannt geworden ist. So ist es mit manchen christlichen Bekennern. Ihr Tun muss veröffentlicht werden, sonst können sie am Werk des Herrn nicht arbeiten. Weiter sagt Spurgeon, da habe ich nun, sagt der eine, jahrelang in der Sonntagsschule unterrichtet und niemand hat mir je dafür gedankt. Ich glaube, dass von manchem, der am meisten tut, am wenigsten Notiz genommen wird. Das ist sehr zu beklagen, da wird man müde. Und Spurgeon sagt weiter, wer dem Herrn lebt und dient, führt solch eine Sprache nicht. Er trachtet nicht danach, von Menschen beachtet zu werden, sondern er sagt, ich habe es für den Herrn getan. Er hat es gesehen und das genügt mir. Ich suche kein Menschenlob, da ich fürchte, dass es das reine Silber meines Dienstes verunreinigen könnte. So weit Spurgeon. Ein Lob könnte das reine Silber unseres Dienstes verunreinigen. Es ist nicht verboten, mal ein Lob auszusprechen. Aber wenn wir uns so darstellen, dass wir alles preisgeben müssen, was wir tun, um ja gelobt zu werden, dann wird man vom Herrn schlecht dastehen. Ja, wie schnell tun wir Dinge, um von anderen beachtet zu werden, gelobt zu werden? Ich denke, ihr kennt das Tun der Pharisäer, das auch der Herr Jesus angeprangert hat. Von Matthäus 6 wissen wir, in der Bergpredigt, da sagt er von den Pharisäern, ja, die stehen an den Straßenecken und an den Synagogen und üben fromme Werke und beten da fromm umeinander, um ja von den Leuten bemerkt und gesehen zu werden. Und zugleich hatten sie auch ihre Opfer und ihre Spenden so gegeben, dass es jeder gesehen hat. Schau mal, ich habe hier einen Geldschein, ich tue ihn jetzt da rein. Doch was sagt der Herr Jesus zu solchen Leuten? Habe Acht darauf, dass du deine Gerechtigkeit nicht verlierst. Oder dass du deine Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übst, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst ist dein Lohn dahin. In Bezug auf das Opfer sagt der Herr sogar, lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten öffentlich. Das ist doch köstlich. Genauso sagt der Herr auch von unseren Gebeten. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu, mach kein großes Aufsehen. Natürlich ist Gebet in der Gemeinschaft auch wichtig, ganz wichtig. Aber wir sollen kein großes Aufsehen darum machen. Der Vater, dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir vergelten öffentlich. Und liebe Geschwister, das ist kostbar, das zu wissen. Dass uns Gottes Wort es sagt, alles was wir im Verborgenen tun, was wir für ihn tun, ohne einen Lohn zu erwarten, das wird der Herr uns vergelten öffentlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man solche Zusagen liest aus dem Worte Gottes. Ich persönlich finde es immer wieder überaus spannend. Wenn ich im rechten Glauben stehe, dann rechne ich eben damit, dass Gott auch das tut, was er sagt in seinem Wort. Und das tut er auch, ganz gewisslich. Aber wir müssen auch im Glauben daran festhalten. Und gerade darin sehen wir, dass wir einen lebendigen Gott haben, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und dass er uns tatsächlich auch öffentlich vergilt, wenn wir entsprechend auch für manche Dinge gebetet haben oder wenn wir manche Dinge für ihn im Verborgenen tun, ohne einen Dank zu erwarten. Das ist köstlich. Dann abzuwarten, bis der Herr seine Verheißung wahrmacht. Ich will dir vergelten öffentlich. Da brauchen wir gar nichts dazu tun. Wir brauchen uns nicht vordrängen, sondern der Herr ist es, der da wirkt. Wunderbar befreiend. Deswegen auch Kolosser 3, Vers 23. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Tu es nicht, um von den Menschen gesehen zu werden. Tu es nicht, um hier groß rauszukommen. Oder wie Paulus sagt, für die Knechte mit Augendienerei dem Chef zu dienen. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Vielleicht ist es gut, wenn wir das mal gemeinsam sagen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Vers, wenn wir den mit in die Woche nehmen oder lange Zeit mit uns tragen. Das ist nämlich kein langer Vers. So ein Vers kann man immer auswendig lernen. Und wenn man den mitträgt im Herzen, dann wird man auch eher mal vieles für den Herrn von Herzen tun. Vielleicht sagen wir es mal laut. Kolosser 3, Vers 23. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Nochmal. Kolosser 3, Vers 23. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wunderbar, das wollen wir mitnehmen. Gott möchte bei all unserem Tun die Ehre bekommen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ob das zu Hause ist, im Haushalt, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es in der Kindererziehung ist, in der Schule, im persönlichen Umfeld, in der Freizeit. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Also ein Leben für Gott. Ein Leben von Herzen für Gott. Doch wenn wir von Herzen so leben wollen, wie es Gott haben will, was ist dann wichtig? Dann ist es eben wichtig, immer mehr auch Gott zu kennen, wie er es haben will. Wir brauchen sein Wort, wir brauchen, ich sag mal, die rechte Betriebsanleitung. Wir müssen im Wort Gottes immer mehr zu Hause werden. Und da werden wir auch Gott immer mehr kennenlernen. Und wir werden sehen, was verkehrt ist in unserem Leben, was raus muss und was rein muss. Das Schlechte muss raus, das Gute rein. Wir müssen verkehrte Dinge raustun und Gott reinlassen. Uns von Gottes Wort leiten lassen. Der Herr hat uns immer etwas zu sagen, wenn wir in seinem Wort lesen. Er weiß, was du auf dem Herzen hast. Und er spricht dich an, auch zu Hause in der stillen Zeit. Geh in das Wort und Gott wird dir eine Antwort geben. Das heißt nicht umsonst im Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Der Herr möchte uns leiten durch sein Wort. Oder wie es David im Psalm 37 über den Gerechten zum Ausdruck bringt. Wir haben den Psalm in der Bibelstunde betrachtet. Das Gesetz Gottes ist in seinem Herzen, sagt David von dem Gerechten. Das Gesetz Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Wie bringen wir Gottes Wort in unser Herz? Das ist manchmal schwer. Wir lesen, aber es bleibt irgendwie nicht drinnen. Und ich denke, wir sind heute in einer Zeit, da sind so viele Einflüsse da. Von allen möglichen Dingen wird man beeinflusst. Ich weiß, es ist auch teilweise viel Druck, auch in den Arbeitsplätzen. Man ist eigentlich rundum die ganze Zeit beschäftigt. Und wenn man sich beschäftigen will, dann haben wir immer genug zu tun, das ist ganz klar. Und da müssen wir eben auch entsprechende Prioritäten setzen in unserem Leben. Wir können uns nicht mit allem Möglichen beschäftigen und das Wort nehmen, auf die Seite stellen oder gerade mal im Gottesdienst ins Wort schauen. Das ist viel zu wenig. Wir müssen das Wort Gottes täglich lesen. Wir müssen uns Prioritäten setzen, stille Zeit zu machen. Und dann ist es auch gut, wenn wir noch über das Wort Gottes nachsinnen können. Dass wir nicht einfach gleich davonlaufen, sondern nochmal drüber nachdenken. Was habe ich jetzt erfasst aus dem Wort? Was will mir der Herr sagen? Vielleicht sich auch Notizen machen und die auch später wieder anschauen. Und es ist immer auch sehr, sehr wertvoll, ein Wort Gottes auswendig zu lernen. Oder wenn es nur mal so ein Vers ist, den wir vorhin aufgesagt haben, geh mal, ich sag mal, ich möchte euch ja nicht überfordern, aber wenigstens in einem Monat einen Vers. Manche sagen ja, das ist ja viel zu wenig, ich lerne jeden Tag einen Vers. Aber wenigstens mal in einem Monat einen Vers ist besser als in keinem Monat einen Vers. Ich möchte euch da viel Mut machen, gerade solch einen Vers im Herzen zu bewegen. Kolosser 3, Vers 23. Also Wort Gottes auch auswendig lernen und natürlich eben uns auch nicht von allen möglichen anderen Dingen beeinflussen lassen. Ich bin manchmal sehr darüber erschrocken, wenn ich mit manchen Kindern Gottes zu tun habe. Da läuft unentwegt das Radio. Da kommt man in Häuser rein, die sind nicht mal fähig, das Radio abzustellen und sind Kinder Gottes. Das ist sehr, sehr traurig. Wenn man sich ständig von irgendwelchen Medien beeinflussen lässt, und das sind nämlich nicht nur Nachrichten, die da allermeist laufen, sondern das sind irgendwelche weltlichen Sender mit irgendwelcher weltlichen Musik, da ist man wirklich drüber erschrocken und das ist wirklich eine Tragödie und ein das nicht Gott wohlgefällig. Oder denkt ihr, dass es Gott gefällt, wenn wir Radio mit weltlicher Musik hören? Oder wenn der halbe Tag der Fernseher läuft oder wenn wir abends irgendwelche Sendungen die ganze Zeit anschauen? Da wird sich das Wort Gottes nicht in unserem Herzen verankern. Das geht nicht. Wir müssen Prioritäten setzen. Und wir können nicht mit der Welt liebäugeln und zugleich Gott dienen wollen. Das geht nicht. Wir müssen Prioritäten setzen. Wenn wir die ganze Zeit uns unter Medieneinfluss stellen, dann verdrängen wir Gottes Wort aus unserem Herzen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht mit Gott beschäftigen wollen, sondern mit der Welt. Wir sinnen dann über andere Dinge nach. Wir jammern in die Welt, wie die Welt selber umeinander jammert. Jetzt gerade gibt es sowieso zu jammern genug mit den ganzen Wirtschaftskrisen und Finanzen, was es alles gibt. Vielleicht hat einer oder andere mehr Sorgen im Herzen, als das wir hier von außen sehen. Aber wenn wir uns an Gottes Wort festhalten, dann geht es uns, wie der Psalmist sagt, unsere Schritte wanken nicht, wir sind fest. Uns kann nicht so schnell aus der Bahn werfen. Und wir wollen über Gottes Wort nachsinnen und nicht über die Dinge dieser Welt. Vielleicht tragen wir den neuesten Hit in unserem Herzen herum, wenn wir den ganzen Tag den Radio hören. Aber Gottes Wort und geistliche Lieder, wo sind die? Ich bin mir aber auch dessen bewusst, man kann sich nicht immer allen äußeren Einflüssen entziehen. Wir werden oft, ich denke ja auch manche am Arbeitsplatz, die können nicht sagen, jetzt muss der Radio hier einfach mal ausgeschaltet werden oder so. Es geht auch nicht immer. Aber soweit wir es steuern können, soweit wir darüber Herr sein können, da müssen wir das schon tun. Wir müssen uns ein Stück weit diesen Dingen entziehen. Liebe Geschwister, es ist nicht egal, mit was wir uns beschäftigen. Es ist nicht egal, welchen Einflüssen wir uns aussetzen. Und es ist wirklich eine große, große Gefahr heutzutage. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich allen möglichen Einflüssen auszusetzen. Aber dann trifft es nicht ein, was auch hier in Kolosser 3, Vers 16 steht. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen. Ja, das machen wir Sonntagmorgens, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Da singen wir doch geistliche Lieder. Da erbauen wir uns doch. Nein, das sagt das Wort nicht. Du bist jeden Tag dafür verantwortlich, für dein geistliches Leben, dich selbst zu erbauen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, die in deinem Herzen gesungen werden. Es geht also um das Herzen, da kommen wir gleich drauf. Es geht darum, stets im Herzen die notwendige geistliche Erbauung zu haben. Es geht darum, den Herrn bereits in unserem Herzen zu ehren und nicht dann mit unseren Lippen nur oder mit unseren Taten. Im Herzen fängt es an. Und hierbei sehen wir, wie wichtig es ist, Gottes Wort und geistliches Liedgut zur Erbauung im Herzen zu tragen. Weil unser Herz oder unser Leib ist ja ohnehin der Tempel des Heiligen Geistes. Sag mal, das Herz ist eigentlich schlechthin das Zentrum des Heiligen Geistes. Vom Herzen gehen die Dinge aus. Und wenn wir geistliche Dinge im Herzen bewegen und auch geistliches Liedgut im Herzen bewegen, dann werden wir auch geistlich stark werden. Anders werden wir nicht geistlich stark. Ich kann nicht mich die ganze Zeit mit der Welt beschäftigen und dann sagen, so, jetzt möchte ich einen geistlichen Schritt tun. Das wird nicht gelingen. Das ist ein Trugschluss. Wir können nur geistliche Schritte tun, wenn wir auch geistlich fest sind und geistlich verankert sind. Anders geht es nicht, sonst fallen wir die ganze Zeit auf die Nase. Nicht umsonst sagt Paulus in Galater 5, Vers 16, ich sage euch aber, wandelt im Geist. Und was geschieht dann? So werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist ist immer da. Und wir müssen uns auf das Geistliche ausstrecken, sonst sind wir verloren. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut von Herzen als für den Herrn. Das ist der zweite Punkt, von Herzen. Ein Stück weit bin ich schon drauf eingegangen, aber ich möchte noch tiefer eingehen. Was auch immer getan wird, es sollte alles von Herzen für den Herrn getan werden. Es kommt also immer grundlegend auf unsere Motivation an. Warum mache ich überhaupt was? Möchte ich das für mich selber tun oder tue ich das wirklich für den Herrn? Vielleicht gibt es auch in deinem Alltag viele Aufgaben, die du gerne umgehen würdest. Ich denke, das gibt es bei jedem. Aufgaben, die uns auch zuwider sind. Ach, muss ich das wieder tun? Erst vorgestern hat mir eine Frau in unserem Haus gesagt, früher, da gab es ja noch keine Waschmaschinen. Und da musste sie montags nach dem Geschäft, wenn sie nach Hause kam vom Büro, immer das Wasser heiß machen. Und den Waschkessel, oder diesen Waschkessel, den es damals gab, anheizen. Und dann die ganze Wäsche von Hand raus waschen. Und sie sagte, ja, die Woche, die ging immer so schnell rum. Und schon wieder war es Montag und jetzt muss man wieder die Wäsche machen. Also die Montage, die hat sie gehasst wie die Pest. Ich denke, so gibt es bei uns oder bei jedem von uns irgendwelche Aufgaben. Die muss man halt tun und die sind wieder da und schon wieder muss man ran. Vielleicht ist es gerade auch bei manchen Frauen die Wäsche, die man immer wieder zu bearbeiten hat oder auch andere Dinge. Doch denken wir daran, jede Beschäftigung, und sei es die geringste Beschäftigung, sollen wir für den Herrn tun. Und wenn wir es für den Herrn tun, ich denke, da haben wir eine ganz andere innere Einstellung. Er weiß ja schließlich, ob es für uns eine Last ist oder ob es für uns keine Last ist, ob wir es jetzt gerne tun oder nicht gerne tun. Aber wenn wir es für ihn tun, dann ist eigentlich immer eine ganz andere Ausrichtung. Und dann werden wir die Dinge auch wahrscheinlich besser machen, weil wir es für den Herrn tun. Und nicht, weil sie halt gerade mal getan werden müssen. Neulich sagte mir auch ein Ehemann, weißt du, Reinhold, wenn es abends darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen, dann verdrücke ich mich lieber hinter dem Schreibtisch. Also es war ein gläubiger Ehemann, die Frau war auch gläubig oder ist gläubig. Dann sagt er, wenn es abends darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen, dann verdrücke ich mich lieber hinter dem Schreibtisch und lasse das meine Frau alleine machen. Er wusste zwar, es ist nicht richtig, aber hat es nicht unbedingt gerne getan. Dabei müssen wir wissen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 19 hier, ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das ist mal das Erste. Aber wenn wir dann den Epheserbrief kennen, Epheserbrief sagt sogar, liebet eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Steht uns Christus zur Seite? Steht Christus seiner Gemeinde zur Seite? Oh ja, sehr. Und er hat sich sogar so sehr für uns erniedrigt, dass er ans Kreuz für uns gegangen ist, hat alles für uns getan. Wie sollte dann ein Ehemann seiner Frau nicht behilflich sein, um die Kinder ins Bett zu bringen? Sicherlich wird es immer Ausnahmesituationen geben. Aber wenn er sich drumherum drücken will und sagt, der Schreibtisch ist mir lieber, die Frau soll das mal machen, dann kommt er seinen geistlichen Pflichten nicht hinterher. Ihr Männer, liebet eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Das ist etwas Großes. Oder wie sollte sich die Frau gegenüber dem Mann verhalten? Auch da gibt es ganz klare Aufforderungen, auch hier in unserem Textabschnitt. Sollte die Frau gegenüber dem Mann liederlich sein? Oder sagen, ich lasse den Mann alles alleine machen? Sollte sich eine Frau gegen den Mann erheben? Oh, das ist ja heute gang und gäbe. Aber Gottes Wort sagt uns hier in Vers 18, ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie es sich geziemt in den Herrn. So gefällt es dem Herrn. Das heißt nicht, dass eine Frau nichts zu sagen hätte. Aber das ist eben so, wie es Gott angeordnet hat. Jeder hat seine Stellung vor Gott. Der Mann war zuerst, die Frau war danach. So hat Gott Mann und Frau erschaffen. Die Frau ist in Sünde gefallen, hat den Mann mit reingezogen, klar, der ist auch in Sünde gefallen. Aber das geht eben zurück auf die Schöpfungsordnung. Und wenn wir uns da einreihen und das von Herzen tun, da wird ein unwahrscheinlicher Segen drauf liegen. Allein auf den Ehen und Familien. Wenn wir diese Dinge beherzigen und uns wirklich so unter Gottes Wort stellen, bei den Dingen, da brauche ich gar nicht fragen, was habe ich denn zu tun? Ich lese es und, aha, so will es Gott. Das sind ganz praktische Aufforderungen. Ja, dann mache ich das so, wie das Gott will. Ganz einfach. Das wird auch für unseren Herrn eine Freude sein, wenn er so etwas sieht, dass da jemand bereit ist, sich seinem Wort unterzuordnen und das zu befolgen und das von Herzen zu tun. Das wird Gott nicht ungesegnet lassen. Doch wenn wir Gottes Wort ablehnen, ach, Frau, sich dem Mann unterordnen, ah, nee, ich habe auch was zu sagen, oder ich habe mehr zu sagen als mein Mann. Oder wenn die Männer meinen, sie brauchen ihren geistlichen Verpflichtungen nicht hinterherkommen oder die Frauen nicht lieben, sie unterstützen. Und wenn man der Boshaftigkeit des Herzens seinen Lauf lässt, Widerstand leistet, Widerstand gegen Gott und sein Wort, sich gegen seinen Willen auflehnt, liebe Geschwister, da sind wir fortlaufend am Sündigen. Da liegt kein Segen drauf. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn ständig Ungereimtheiten da sind, wenn Streitigkeiten da sind, wenn es nicht richtig geistlich vorwärts gehen will. Wir müssen uns schon unterordnen, von Herzen für den Herrn. Das ist ja so ein richtiger Katalog, den wir hier lesen. Frauen, Männer, Kinder, Väter, Knechte. Ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie es geziemt dem Herrn. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Das ist eigentlich alles mit eingeschlossen, die ganze Familienbereich, ein ganzer Teil des gesellschaftlichen Lebens. Ja, wir können oft recht fromm sein oder fromm tun, doch wenn es darum geht, uns zu beugen und Gottes Willen von Herzen zu tun, wie schnell versagen wir da? Da geht man in den Gottesdienst oder hält sich ein Stück weit an die Gemeinde, aber man tut es nicht, was der Herr sagt. Ich kann mich noch sehr gut an die Bibelschulzeit erinnern. Da waren ja so viele fromme Leute an der Bibelschule. Wir haben immer gesagt, das ist der heilige Berg dort im Bibelzentrum in Breckerfeld. Und es waren so viele Mitschüler, die sich für Jünger Jesu ausgegeben haben. Waren sie sicher auch. Aber es war immer wieder interessant. So abends, nach dem Abendessen, da waren wir so unter den Brüdern beisammen. Hatten alle gegessen, haben man gebetet und dann ist man wieder weggegangen. Und dann haben sich alle merkwürdig angeschaut, ja, wer räumt jetzt den Tisch ab? Wird jetzt da wohl irgendjemand kommen und das tun? Oder merkwürdigerweise hat es sich oftmals, das war kein Einzelfall, einer nach dem anderen davongeschlichen und es lag alles noch da, ein, zwei Stunden lang. Keiner hat sich drum gekümmert. Und wenn sich nicht irgendjemand erbarmt hätte des Tisches, dann wäre es wahrscheinlich an der Morgen noch da gestanden. Und das hat mich überaus traurig gemacht, weil man denkt, das hat uns eigentlich mit Jüngern des Herrn zu tun. Mit Leuten, die eigentlich hier von Herzen das Wort Gottes studieren sollten. Aber es trägt keine Frucht im Herzen, um überhaupt einander zu dienen. Um überhaupt bereit zu sein, ich räume jetzt für den anderen mal den Müll auf oder wasche für den anderen ab, wie es der Herr Jesus getan hat. Hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Vor lauter Studium und vor lauter Lernen, vor lauter Theologie, hat man das Praktische überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Man kann auch tatsächlich blind sein, vor lauter Studium für das praktische Glaubensleben. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Aber liebe Geschwister, wenn wir auch viel aus dem Wort wissen, aber nicht damit anfangen, Gottes Wort im Gehorsam umzusetzen, dann wird es auch kein geistliches Wachstum in unserem Leben geben. Wir müssen dem Herrn vertrauen. Wir müssen im Vertrauen auf ihn auch das befolgen, was er sagt. Und dann kann er dich ganz bestimmt zu seiner Ehre gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn du das von Herzen tust, was er sagt. Und wenn wir dann auf die Art unseres Herrn Jesus schauen, Er selbst kam in diese Welt. Man sagt, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er ist nicht nur gekommen, um uns tolle Theorien zu bringen, sondern er hat ganz praktisch gedient. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das hat er nicht nur mit der Tat getan, sondern hat es mit seinem ganzen Leben getan, bis nach Golgatha, bis hin zum Kreuz. Sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Ist er nicht unser größtes Beispiel? Er, der Herr Jesus, ist gekommen, er hat sich erniedrigt in diese Welt, um dir und mir zu dienen. Er ist gekommen, um für dich und für mich sein Leben zu lassen. Und wir waren ihm so viel wert, dass er um deiner und meiner Missetaten willen sich hat ins Kreuz schlagen lassen. Um deiner und meiner Missetaten willen hat er seine Hände ausgestreckt auf den Balken und die römischen Soldaten haben die Nägel eingetrieben. Furchtbare Qualen und Schmerzen. Und dann wurde sein kostbares Blut vergossen, das Kreuz wurde aufgerichtet, um deine und meine Missetaten am Kreuz zu sühnen durch das kostbare Blut Christi. Um dich und mich von der Herrschaft der Sünde und des Teufels zu erlösen. Und ich frage uns, sollten wir, wenn wir das betrachten, etwa in unserem eigenen Willen verharren? Ich habe es nicht nötig, den anderen zu dienen oder mich irgendwo einzubringen im Werk des Herrn. Sollten wir da etwa, wenn der Herr so Großes für uns getan hat, uns in unserem Eigenwillen und in unserer Sünde weiter verharren? Nein, ganz bestimmt nicht. Von Herzen, und ich hoffe, dass jeder mit einstimmen kann, von Herzen wollen wir uns dem Herrn Jesus ergeben. Er hat mit seinem sündlosen Blut den Höchstpreis für uns, für dich und für mich bezahlt, und das wollen wir nicht missachten. Vielleicht stehen wir oft in Gefahr, dass wir nicht mehr daran denken, was es den Herrn gekostet hat, aber dann müssen wir schnell wieder zurückkommen. Wir dürfen es nicht missachten, was der Herr für dich und für mich getan hat. Sondern es wäre vielmehr eine Freude, wenn man auch uns das zuschreiben könnte, was der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 17 geschrieben hat. Römer 6, Vers 17 schreibt Paulus an die Gemeinde zu Rom, wir können es mal kurz aufschlagen, weil es wirklich kostbar, was er hier auch zu dieser Gemeinde sagt. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, sagt Paulus. Ich danke Gott für euch. Und zwar, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, dem ihr euch übergeben habt. Da dankt Paulus. Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, jetzt aber tut ihr etwas anderes. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden, und zwar dem Vorbild der Lehre. Da nehmen wir zuerst natürlich das Wort Gottes her. Das ist unsere Lehre. Dem Vorbild der Lehre, dem ihr euch übergeben habt. Wenn wir uns dem Herrn Jesus übergeben haben, dann haben wir uns dem Wort Gottes übergeben. Und das ist unsere Lehre, das ist unser Vorbild und nach dem wollen wir wandeln. Und ich denke, wir sind alle noch so weit davon entfernt. Auch ich, wenn ich in mein Leben schaue, dann denke ich, wie viel muss ich noch lernen? Wie viel muss ich mir noch diesem Wort hingeben und wirklich es auch praktisch umsetzen? Wäre schön, wenn man das von uns sagen könnte. Von Herzen gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre. Ich möchte noch auf einen dritten Punkt kurz eingehen. Der erste Punkt war, was immer ihr tut. Der zweite Punkt, von Herzen. Der dritte Punkt, für den Herrn. Drittens, für den Herrn. Was wird das für Auswirkungen haben, wenn ich diesen Vers aus Kolosser 3, Vers 23 im Herzen trage? Was wird es für Auswirkungen haben, wenn ich mit diesem Vers durch den Tag gehe? Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Es wird sicherlich solch eine Auswirkung haben, dass ich nicht mehr mir selbst lebe oder mir selbst gefallen will, sondern ich werde so leben, um dem Herrn zu gefallen. Und es betrifft wiederum alle Bereiche, die wir vorhin schon aufgezählt haben. Familie, Ehe, Kindererziehung, Arbeitsplatz, Schule, Freizeit und so weiter. Es findet ein Umdenken statt. Was für eins. Ein Umdenken, wo es heißt, nicht mehr ich, sondern er. Ihr kennt sicherlich die Worte von Johannes dem Täufer. Er hat es ganz öffentlich proklamiert, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das sollte unser tägliches Verlangen sein. Wenn ich Gott gefallen will, dann wird es mir nicht egal sein, wie es meinen Familienangehörigen geht oder wie es meinen Glaubensgeschwistern geht. Wenn ich Gott gefallen will, dann wird es mir nicht egal sein, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Wenn ich Gott gefallen will, dann wird es mir nicht egal sein, wie ich mich im Arbeitsplatz oder in der Schule verhalte. Wenn ich Gott gefallen möchte, dann werde ich einfach seine Sache zur Priorität in meinem Leben machen. Ja, natürlich gehört hierzu auch die Gemeinde, muss man auch entsprechen. Auch die Gemeinde gehört dazu. Wir sind ja jetzt Gemeinde, das ist sehr schön. Aber manches Mal bin ich direkt darüber erschrocken, wie locker manche Geschwister mit der Gemeinde umgehen. Manchmal denkt man, die Gemeinde, das ist so eine Art Freizeitangebot. Da kann man recht locker damit umgehen. Ich kann dieses Freizeitangebot in Gebrauch nehmen oder ich kann es auch sein lassen. Wenn man gerade Gelegenheit hat, mal hinzukommen oder hinzugehen, dann kann man es in Gebrauch nehmen, ist vielleicht auch eine gute Sache. Aber sonst kann ich ja meinen eigenen Dingen nachgehen. Ich kann das ganz individuell handhaben. Heute ist ja alles so ganz individuell ohnehin. Ich bin erschrocken drüber, dass wir noch nicht begriffen haben, welch hohe Priorität der Herr Jesus auf seine Gemeinde legt. Und welch hohe Priorität er auch da in deinem und meinem Leben setzen möchte. Und wie er dich ganz persönlich und mich als lebendigen Stein in seinem Werk gebrauchen möchte. Und wisst ihr, was mit einem Mauerwerk geschieht, wenn ein paar Steine fehlen? Da gibt's Löcher. Da zieht der Wind rein. Und wenn der Feind kommt, der schießt vielleicht sogar das Mauerwerk durch. Wenn es aber geschlossen ist, kann es nicht passieren. Oder wie es der Frank am Sonntag sagte, mir hat das sehr gut gefallen. Säulen in der Gemeinde. Säulen müssen was aushalten können. Wenn aber keine Säulen da sind, wer soll dann das Gebäude tragen, wenn du dich nicht als Säule gebrauchen lässt? Wir brauchen dringend lebendige Steine und feste Säulen in unserer Gemeinde. Menschen, die von Herzen für den Herrn leben wollen. Menschen, die seine Sache zur Priorität machen. Nicht zuerst ich und meine Sache, zuerst der Herr und seine Sache. Das sieht nämlich vieles, vieles ganz anders aus und da müssen wir umdenken. Uns wenden um 180 Grad in manchen Bereichen. Wenn nur jeder des Herrn Sache, der auch hier sitzt, zur ersten Sache machen würde, dann wäre ich überzeugt, die Gemeinde würde schon ganz anders aussehen. Es geht nicht nur darum, dass man im Gottesdienst sitzt. Es geht darum, wirklich lebendig zu sein. Ein lebendiger Stein zu sein. Brennend für die Sache des Herrn zu sein. Anders ist Gemeindebau auch nicht möglich. Es ist so wunderbar, dass wir vergangenen Sonntag Gemeindegründung erleben konnten. Doch wie ich es anfangs schon gesagt habe, Gemeinde bringt auch Verantwortung mit sich. Eine bibeltreue Gemeinde zu haben, ist ein großes, großes Vorrecht. Das gibt es gar nicht an allen Orten. Aber es bringt Verantwortung mit sich. Und ich möchte es mal auch so hier allgemein bekannt geben. Nach der nächsten Mitgliederversammlung wollen wir die neue Gemeindeordnung herausbringen, auch dann drucken. Und wisst ihr, was vorne drauf steht? Die Mitglieder wissen es. Wir haben vorne einen Aufdruck, den darf dann auch jeder sehen, wenn das dann soweit ist. Da steht vorne drauf, nicht Kolosser 3, Vers 23, wäre jetzt neidigend gewesen. Nein, da steht vorne drauf, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das soll das zukünftige Anliegen sein, mit dem wir Gemeinde bauen wollen, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Es geht also um des Herrn Sache, um das Dienen für den Herrn, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Es geht um ihn, es geht um seine Sache. Vielleicht schaffen wir es mehr und mehr zu verstehen, dass nicht wir die Wichtigsten sind, sondern dass wir alles dran setzen müssen, dass man sieht, der Herr ist der Wichtigste in meinem Leben und auch in der Gemeinde. Wenn wir es nicht schaffen, zum Lobe seiner Herrlichkeit zu dienen, wenn wir es nicht schaffen, alles, was wir tun, von Herzen für ihn zu tun, liebe Geschwister, ich bin überzeugt, dann haben wir das Ziel verfehlt. Möge das bei uns nicht so sein, sondern leiten wir heute eine Kehrtwende ein. Vielleicht war das mal unser dringliches Anliegen, alles, was es zu tun gibt, für den Herrn zu tun. Vielleicht sind wir auch davon abgerückt. Aber dann mach heute eine Kehrtwende. Nimm es dir wieder fest vor. Mach einen Knoten dran. Mach es dir zum festen Bestandteil deines täglichen Lebens. Vielleicht sogar gleich morgens, wenn du aufstehst, Herr, heute alles, wieder alles, was ich tun möchte, von Herzen für dich. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dass wir wissen dürfen, Herr, auch aus 2. Buch Chronika, dass deine Augen ja die ganze Erde durchstreifen und sich, dass du dich mächtig an denen erweisen möchtest, die dir von ganzem Herzen ergeben sind. Und Herr, wir müssen es dir bekennen, dass wir alle viel fehlen, dass wir alle viel oft daneben sind und nicht von Herzen die Dinge tun, Herr, wie du es uns zeigst. Vielleicht klappt es manches Mal ganz gut, aber manches Mal auch nicht. Wir möchten dafür beten, Herr, dass es immer mehr auch konstant wird bei jedem Einzelnen, Herr, dass es ein Gleichgewicht gibt und dass du, Herr, alle Priorität in unserem Leben bekommst. Dann ist ja nicht so, dass du uns, Herr, in irgendwelche Starrsinnigkeiten hineinführen möchtest, sondern in wirkliche Fülle deines Geistes, in die Freude des Christseins, ja, in der Liebe deines Geistes. Es ist wunderbar, wenn man wirklich seine Prioritäten im Leben geordnet hat und wenn man wirklich das tut, was du in deinem Wort sagst und das von Herzen tut. Wir möchten dafür bitten und beten, Herr, dass du jedem Einzelnen dabei hilfst, immer mehr dahingehend zu kommen. Ja, und dass wir sehen dürfen, was auch da für andere Einstellungen auch gegenüber den Arbeiten, die wir zu verrichten haben, auch da sind. Wie wunderbar ist es, dass man alles für dich tun darf. Und ob es das kleinste Werk ist, das wir tun, das sonst niemand sieht, aber du, Herr, siehst es. Und wie wunderbar ist es, alles für dich zu tun. Wir möchten dich anbeten und dich preisen, Herr, dass du uns helfen möchtest, diese Sichtweise zu haben, jeden Tag aufs Neue. Wir möchten dir danken, Herr, dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche hinein, dass du uns begleitest und auch vorausgehst. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.